Herzlich willkommen bei dieser neuen Folge vom Podcast «Verrückt normal». In diesem Podcast reden wir über Themen wie psychische Krankheiten und Gewalt. Los die Folge darum nur, wenn du dich gut fühlst damit.
Die Krankenakte von dieser Patientin ist schwer und auffallend dick. Vor lauter Abnutzung ist sie stellenweise richtig gehend zerfledert. Auf dem Umschlag der Akte reiht sich Eintritt an Eintritt bis ans Ende des Blattes. So viel Eintritt, wie diese Frau hatte, so viele Linien hat das Umschlagblatt nicht. Darum hat man noch das zweite angefangen und auch das ist voll. Auf der Innenseite des Umschlags kleben Porträts der Patientin. Die Fotos von über 30 Jahren Krankengeschichte fügen sich dort zu einem Bild von einer Kranken zusammen, die sich in diesem Leben eingenistet hat. In ein Leben, wo sich über zwei Weltkriege und eine komplizierte Familiengeschichte spannt. Die Patientin heisst Martha S. Ihre Krankheit? Katatonie.
Ich heiße alle ZuhörerInnen ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Podcast «Verrückt normal». Mein Name ist Micha, ich arbeite in der Kommunikationsabteilung im Historischen Museum Basel, aber das habe ich mittlerweile schon fünfmal erzählt. Auch heute wieder sitzt mit mir am langen Tisch Katja.
Auch heute sitze ich wieder dir gegenüber. Ich heiße auch immer noch Katja, bin Historikerin und habe die Ausstellung «Verrückt normal» über die Basler Psychiatriegeschichte im Historischen Museum als wissenschaftliche Assistentin mitkuratiert. Die Ausstellung läuft von September 2024 bis Juni 2025 in der Barfüsserkirche. Schön, dass wir wieder zusammensitzen, Micha, und schön bist auch du da draußen wieder dabei.
Wir haben es gehört. Heute geht es um Martha S. und es geht um ihre Krankheit namens Katatonie. Und weil du damit schon so einen Köder ausgelegt hast, beiss ich doch einfach direkt an. Katja, was ist Katatonie? Mit was haben wir es hier zu tun?
Wir sind, wieder einmal muss man sagen, im Bereich von der Schizophrenie. Die Katatonie ist nämlich eine Unterform von Schizophrenie.
Ich verstand mittlerweile jetzt immer besser, warum man eben von Krankheiten aus dem schizophrenen Formenkreis redet. Das ist wirklich ein weites Feld bei all diesen Unterformen. Was unterscheidet denn die Katatonie von anderen Formen von Schizophrenie? Wir haben jetzt auch schon ein paar Fälle in einem Podcast gehabt. Zum Beispiel David S. in der fünften Folge oder Helga K. in der zweiten Folge mit Verdacht auf Schizophrenie. Dort ist auch die Diagnose gefallen, aber Katatonie ist neu.
Im Unterschied zu anderen Formen von Schizophrenie sind bei der Katatonie die motorischen Störungen besonders zentral. Dabei ist es am auffälligsten, dass PatientInnen mit Katatonie in teils wirklich unnatürlichen Körperhaltungen ganz lang regelrecht erstarren. Also das können Stunden sein, das können Tage sein oder dass sie immer wieder in die Position zurückgehen. Aber am besten zeige ich dir dazu vielleicht mal ein Foto, weil es ist sehr schwierig, sich das vorzustellen. Ich habe dir dafür das Lehrbuch der Psychiatrie von Eugen Bleuler mitgebracht. Das war der Direktor von Zürcher Burg Hölzli um die Jahrhundertwende und er hat sehr viel zu Schizophrenie geforscht. Und in seinem Buch kann ich dir jetzt mal ein paar Beispielbilder von Katatonie-Symptomen zeigen. Vielleicht kannst du die für uns ein bisschen beschreiben.
Okay, ich sehe ein altes Foto, sehr körnig. Da steht eine Pflegerin und ich vermute, Patient, die stehen neben zwei Betten und der Patient, der steht, ich kann es nicht anders sagen, in einer sehr unnatürlichen Körperhaltung da. Es erinnert mich, und das ist jetzt nicht humorvoll gemeint, aber es erinnert mich ein bisschen an das Musikvideo zu Thriller von Michael Jackson von der Bewegung
her. Ich weiß, was du meinst.
Ja. Das eine dabei ist angewinkelt, die Hände sind angewinkelt, der Arm auch. Es sieht aus wie ein Tanz.
Und er steht auf einem Bein, oder?
Also genau,
das fällt
auf einem
ja,
Bein, ja
sofort auf. Ich weiß nicht, was denkst du, wie lange könntest du in dieser Position stehen bleiben, wenn du so müsstest?
Ja, wahrscheinlich unter grossen Schmerzen eine Viertelstunde würde ich arbeiten. Oder? Wir probieren es jetzt nicht aus. Ja.
Also das, was du siehst, du hast auch noch das zweite Bild, das ist, nennt man in der Fachsprache Stupor, das ist das Erstarren. Und die Katalepsie, das ist das Symptom von so einer Position, die man zwanghaft dann einhält. Und ich finde das wirklich faszinierend, dass das körperlich überhaupt möglich ist, in so einer Position drin zu bleiben für so lange Zeit. Was auch dazu gehört zur Katatonie, sind vielfach sprachliche Störungen. Zum Beispiel der sogenannte Mutismus, also dass Betroffene verstummen. Oder eben auch, dass sie so stereotype Ausrufe machen oder Wortfetzen ständig wiederholen.
12. September 1937. Antwortet nicht, isst nicht, schluckt nicht, sitzt steif, verkrampft auf der Abteilung herum. Ausgesprochene Katalepsie, Zittern, manchmal ganz unerwartet raptusartige Erregung. Ohrfeigte plötzlich eine Patientin, lässt sich auf den Boden fallen, spricht selten ganz unverständlich. Ausgesprochen perseverierend, verlangt dabei vermutlich nach ihrem Kind.
Jetzt habe ich ein Bild vom Zustand von Martha S. gekriegt. Wir wissen auch ihre Diagnose schon, eben die Katatonie, und dass ihre Krankheit wohl ziemlich schwer war, weil sie ja offenbar unzählige Mal in die Psychiatrie kommt. Sonst wissen wir aber eigentlich noch sehr wenig über sie, und da würde ich dich gerne fragen, kannst du uns ein bisschen mehr erzählen, wer ist Martha S.?
Martha S. ist gebürtige Appenzellerin und hat den Jahrgang 1910. Als Kind ist sie mit der Familie nach Österreich zur Grossmutter gezogen. Und dort hat sie dann auch den Ersten Weltkrieg erlebt. Ich fand das sehr spannend, gefunden, dass sie in ihrem Lebenslauf den Ersten Weltkrieg als den bösen Krieg bezeichnet. Das ist mir irgendwie sehr geblieben. Später hat sie dann auch in Österreich ihren Mann kennengelernt. Der ist zwar Basler, er hat aber damals als Küchengehilfe im Langstreckenzug geschafft und darum in Innsbruck einmal 2 Nächte Aufenthalt gehabt. Und in dieser Zeit haben Martha S. und er dann eine Beziehung angefangen. Mit Anfang 20 haben die beiden geheiratet und dann auch zu Basel gelebt und 2 Kinder gehabt. Kurz nach der Geburt vom 2. Sohn wird Martha S. dann aber als 27-jährige Frau das erste Mal krank und in die Friedmatt eingeliefert. Ich könnte dir noch ziemlich viel über sie erzählen, aber wir reden ja doch jetzt schon einige Minuten und du hast uns noch keinen Zeitkontext gegeben, wie du das sonst immer so wunderbar machst. Darum frage ich dich an dieser Stelle, könntest du das machen für den Eintritt von 1937? Was ist das für eine Zeit?
1937. In Deutschland regieren die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler und sie beschlagnahmen in den deutschen Museen sogenannte entartete Kunst. Der Direktor vom Basler Kunstmuseum, Otto Fischer, erkundigt sich, ob die beschlagnahmten Werke zum Verkauf stünden. Und 2 Jahre später reist der neue Direktor, der Georg Schmidt, nach Berlin und wählt Werke aus, die für einen Ankauf in Frage kommen. Basel kauft mit 50'000 Franken 21 Werke aus der europäischen Moderne. Und in Österreich, wo Martha S. der Erste Weltkrieg erlebt, ist im Jahr 1937 der Druck von Seiten der Nationalsozialisten hoch. Am 11. März 1938, also ein Jahr nach dem Eintritt von Martha, kapituliert Österreich und wird ans Deutsche Reich in Anführungszeichen angeschlossen. Die österreichischen Nationalsozialisten haben die Macht ergriffen und mit ihren Gegnern blutig abgerechnet. Ob und wie das Martha in der Friedmatt wahrnimmt und einordnet, wissen wir nicht. Das ist also die Situation, wo Martha S. erstmal in die Klinik kommt. Du hast gesagt, sie hat damals gerade erst ihr zweites Kind bekommen. Und da werde ich sofort hellhörig. Will ich mich mal erinnern, dass du die Folge das letzte Mal angeteasert hast mit dem Hinweis, dass es eben auch um das Thema psychische Krankheit nach der Geburt geht.
Da bist du absolut auf der richtigen Spur. In der Friedmatt vermutet man nämlich bei der Martha S. tatsächlich, dass die Geburt und ihre schizophrenen Symptome zusammenhängen. Ihre erste Diagnose ist nämlich noch gar nicht Katatonie, sondern zuerst einmal eine Laktationspsychose.
Das habe ich definitiv noch nie gehört. Der Begriff postpartale Depression kenne ich. Von postpartaler Psychose habe ich vorher kaum je gehört. Aber ich habe sehr gewissenhaft das für diese Folge mal nachgeschlagen und bin in dem Zug auf der Seite vom Verein Postpartale Depression Schweiz gelandet. Dort bin ich auf meiner Suche nach Zahlen fündig geworden und habe gelesen, dass die postpartale Psychose die schlimmste ist von allen postpartalen Krisen. Und sie tritt auf bei 1 bis 3 von 1000 Müttern. Und auftreten tut sie sehr plötzlich innerhalb der ersten 3 Tage bis 4 Wochen nach der Geburt. Aber dass es jetzt eben auch so eine Laktationspsychose gibt, ist mir neu. Was heisst das?
Es ist ein veralteter Begriff für das, was du eigentlich gerade beschrieben hast, also für eine postpartale Psychose. Es geht ja eigentlich bei beiden Begriffen um den Zeitpunkt, wo eine Psychose auftritt. Bei der Laktationspsychose meint man da also einfach die Zeit vom Stillen. Aber eigentlich wird schon in der zeitgenössischen Fachliteratur viel häufiger von der Wochenbettpsychose geredet oder, um wieder mal die schöne alte Fachsprache zu brauchen, vom halluzinatorischen Irresein der Wöchnerinnen. Das wäre also nochmal ein anderer Begriff für eine postpartale Psychose. Allerdings gibt es in dem Fall von der Martha S. schon auch noch einen anderen Grund, warum man es eben als Laktationspsychose diagnostiziert hat. Und zwar ist das so, weil es bei ihr bei einem schizophrenen Schub auch zeitgleich einmal die Laktation wieder anregt.
Verstand ich das jetzt richtig? Sie hat die schizophrene Erkrankung, also die Katatonie. Und immer wenn sie dann einen Schub hat, hat sie auch wieder Milch. Also auch wenn sie nicht mehr ihre Kinder am Stillen ist.
Ja, das ist genau so, wie du das erklärt hast. Das fängt bei ihr schon mit der Geburt vom 2. Sohn an. Sie hat jetzt so viel Milch, dass sie sich im Frauenspital untersuchen lässt. Dort fällt dann aber ihr psychischer Zustand so schnell so negativ auf, dass man sie ins Friedmatt überweist. Und dort kriegt sie dann ja eben die Diagnose. Es gibt dann aber auch noch einen spannenden Austausch zwischen Psychiatrie und Frauenspital, weil das Frauenspital informiert die Friedmatt, dass die Martha S. eine sogenannte Galaktorö hege. Das ist jetzt eben das, wenn jemand Muttermilch produziert, obwohl es eigentlich gar kein Kind mehr zum Stillen gibt. Also eigentlich eine Art eine chronische Laktation, könnte man sagen, im Zusammenhang von der Psychose. Und was ich sehr spannend gefunden habe, ist, dass es einen Vermerk hat in den Akten, wo die Rede ist von einem brieflichen Austausch, wo jemand aus der Friedmatt dann eben angefragt hat beim Frauenspital, ob nicht jemand recht mal könnte zu diesem Thema forschen, also ob die Laktation etwas mit Psychose könnte zu tun haben. Und die Antwort ist dann, ja, spannend wäre das schon, nur hat niemand Zeit für das.
Auch spannend ist ihr Mann. Ich will da zum Beispiel rasch vorlesen, wie die Leute in der Psychiatrie ihr Mann beschreiben. Es ist ein Eintrag vom 14. September 1937. Herr S. ist heimatberechtigt im Kanton Appenzell, ist aber im Kanton Bern aufgewachsen und spricht auch langsam wie ein Berner. Sein ganzes Benehmen wirkt sehr plump, er sieht äußerlich recht ungepflegt aus, schlecht gekleidet, hat einen ziemlich düsteren Gesichtsausdruck. Seine Aussagen sind recht primitiv, anstatt präzise Antworten zu geben, schweift er immer wieder ab, um die Erscheinungen seiner Frau zu erklären. Du hast mir jetzt nämlich auch erzählt, dass der Ehemann auch eine Kanarienvogelzucht hatte. Jetzt habe ich langsam ein Bild von ihm vor Augen und es ist nicht unbedingt ein mega vorteilhaftes.
Und was ich eben auch super finde, ist die Stelle, wo dann der Ehemann eben auch noch etwas konkret zu dieser Laktation sagt, also zu dieser Krankheit von seiner Frau. Und da heisst es, er habe gesagt, im Kopf fehle ihr nichts, es sei ganz einfach, sie habe zu viel Milch. Und diese Milch, die drücke ihr zuerst auf die Brust und dann steige sie eben in den Kopf. Sobald die Sache mit der Milch erledigt sei, werde die Frau wieder gesund sein.
Das ist eine sehr spannende These, die Milch steigt ihr in den Kopf.
Gell, das finde ich absolut mega spannend, weil ich das sofort an etwas musste denken, was ich vor ein paar Jahren mal dazu geforscht habe. Ich glaube, ich habe dir sogar auch schon mal von dem erzählt. Und zwar habe ich einmal einen Text geschrieben über frühe neuzeitliche Vorstellungen von Muttermilch. Also bear with me, ich muss da kurz ausholen, weil mich das sehr fasziniert. Und zwar hat man in der Medizin schon von der Antike her angenommen, dass Muttermilch eigentlich einfach weiss eingefärbtes Blut ist. Also man hat gedacht, dass die Nahrung im Körper zu Blut eingekocht wird und bei den Frauen dann in die Brüste geleitet wird. Dort wird das Blut dann zu weisser Milch. Jetzt auch so ein tolles Zitat aus einer Quelle von einem französischen Wundarzt aus dem 16. Jahrhundert, wo er sagt, dass die Milch halt weiss müssen, wie sie, weil es doch einfach absolut verstörend wird aussehen, wenn ein Baby so ein blutverschmiertes Maul hat beim Stillen.
Das ist aber eine sehr abenteuerliche Herleitung.
Ja, also sehr bildlich, oder? Man kann sich das schon vorstellen. Er begründet das dann mit dass das eine göttliche Idee war, um das anders zu machen, weil das wär ja verstörend. Letztlich ist aber die Idee dahinter einfach, dass die Muttermilch halt weisses Blut ist. Und dementsprechend ist man dann auch davon ausgegangen, dass über die Milch Eigenschaften von der Stillenden aufs Kind übertragen werden. Zum Beispiel Krankheiten, aber auch Sachen wie Charaktereigenschaften und Laster. Also zum Beispiel, wenn jemand eine fröhliche Persönlichkeit hat oder auch negativ konnotiertere Sachen wie einen Hang zum Trinken oder so. Das war in der frühen Neuzeit ein riesiges Thema, weil das Ammenwesen dort halt auch sehr verbreitet war. Das heisst, eine Amme hat sich ja dann eigentlich mit ihrer Milch in eine Blutlinie eingemischt. Und all das musste ich jetzt sofort denken wegen dem Kommentar vom Mann, wo er sagt, dass der Frau doch einfach die Milch in den Kopf steige. Und ich habe mich da einfach fragen, ist da noch irgendetwas rum von dieser Idee, dass Milch im Körper von der Frau irgendwie umwandert und krank machen kann? Manchmal gibt es das ja, dass wirklich so über das Mündliche so etwas weitergegeben wird und sich irgendwo noch findet. Ich habe das auch so, ein bisschen so empfunden bei dem Thema mit dem heilenden Fieber. Dort haben wir das doch relativ ähnlich auch davon gehabt, wie sich das einfach so halten, so Vorstellungen.
Etwas anderes beschäftigt mich jetzt schon seit dem Intro. Wir wissen, dass Martha S. etliche Aufenthalte gehabt hat, so viele, dass das vordruckte Umschlagblatt nicht gelangt hat. Wie viele sind das gewesen?
Martha S. hat ganze 19 Aufenthalte in der Friedmatte, und zwar verteilt über 30 Jahre. Meistens waren die recht kurz, nur ein paar Wochen. Dazwischen wird sie allerdings auch einfach sehr oft in ihren Heimatkanton verlegt, in die Klinik in Herisau im Appenzell.
19 Aufenthalte in 30 Jahren, das sind mega viel. Geht es da jetzt immer um die schizophrenen Schübe und eben auch um die Milch?
Milch spielt immer wieder eine Rolle. Das ist oft vermerkt, weil es auch etwas ist, wo sich Martha S. darüber schämt. Das tut ihr dann auch sehr weh. Und ansonsten muss man aber sagen, dass ihre schizophrenen Symptome eigentlich das grössere Problem sind. Bei den weiteren Eintritten ist die ganze Milchsache eigentlich nur noch als ein Symptom erwähnt. Und hauptsächlich geht es um ihre Katatonie.
4. Dezember 1937. Kataton stuporös, oft plötzlich aufschreiend, weint nach ihren Kindern. Auch sprachlich fast völlig gehemmt, kann höchstens die erste Silbe eines Wortes herausbringen, repetiert diese dann endlos. Zum Beispiel hi, 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 was offenbar heißen soll Hilfe. Auch nachts sehr unruhig, gequältes Gesicht. 15. November 1938. Nachdem Patientin in der Nacht wiederum sehr erregt war, trotz großer Dosen verschiedener Hypnotika, fand ich sie heute früh, wie sie sich laut schreiend und kreischend unter den Betten im Saal herumwälzte. Das Geschrei war kaum verständlich, offenbar schwer angstbetont. Die Maus frisst mich. Patientin wird in ein Einzelzimmer gebracht und es soll versucht werden, sie mit langen Bädern etwas zu beruhigen. 11. Juli 1942. Die Milchsekretion in beiden Brüsten besteht noch. Die Patientin spritzt die Milch in ihren Teller und im Zimmer herum. 11. August 1950. Mit Eintritt der Periode hat auch die bei früheren Schüben schon beobachtete Milchsekretion wieder eingesetzt, was die Patientin veranlasst, ihre Dienste der Milchzentrale im Kinderspital anzubieten. Professor Freudenberg sollte sofort avisiert werden und man möge ihre Milch den armen Kindern schicken.
Also, dass man jetzt ihre Milch den anderen Kindern quasi spendet, das ist mega sinnvoll, hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht.
Gell, das habe ich auch bemerkenswert gefunden. Allerdings gibt es das Konzept bis heute auch noch. Man kann an verschiedenen Unispitälern Muttermilchspenderin werden. Und in Deutschland gibt es sogar sogenannte Muttermilchbanken. Ich finde das einen wunderbaren Namen und sinnvoll ist sowieso natürlich.
Und in einem Zitat werden jetzt eben die vielen Aufenthalte spürbar. Zwischen dem ersten und dem letzten Zitat sind über 10 Jahre vergangen und es wird deutlich, die Krankheit ist schwer. Es kommt immer wieder zu Schüben und der Zustand von der Martha S. ist ziemlich schlecht. Was ist denn mit ihrer Familie? Sie hat ja einen Ehemann und zwei kleine Kinder.
Die Kinder, die sind immer wieder Thema in der Fallgeschichte von der Martha S. Wir haben sie jetzt auch schon ein paar Mal in den Zitaten gehört. Sie verlangt nach ihnen, auch noch in sehr akuten Phasen der Erkrankung. Sie hat manchmal Schuldgefühl auch. Was mir sehr eingefallen ist, ist, dass Martha S. dann offenbar kurz vor ihrem vierten Klinikaufenthalt im Sommer 1938 wieder schwanger ist und man ihr dann aber wegen ihrer Krankheit dazu ratet, das Kind abzutreiben und sich danach auch gerade noch sterilisieren zu lassen.
Und das wird dann tatsächlich gemacht? Also, beziehungsweise, was sagt sie dazu?
Es wird tatsächlich beides gemacht, und zwar mit der Zustimmung von der Martha S. Ob das in ihrem Zustand wirklich eine bewusste Entscheidung war, ist, das bleibt eine wahnsinnig schwierige Frage.
9. August 1939. Im Juni 1939 trat eine Gravidität ein und damit wiederum eine erhebliche Verschlechterung des Zustandes. Fräulein Dr. R. wurde zugezogen und wies die Patientin mit einem ausführlichen Zeugnis in das Frauenspital zu Zweck der Unterbrechung der Schwangerschaft und gleichzeitiger Sterilisation. Patientin wurde darauf in unsere Poliklinik geschickt, mit der Frage, ob wir auch dieser Auffassung seien, was wir natürlich bejahten. Bei der Untersuchung in der Poliklinik sah die Patientin körperlich gut aus, war in recht heiterer Stimmung, dabei offenbar durchaus einsichtig. Sie erklärte selbst, seit Juni sei sie nicht mehr richtig in Ordnung, machte auch zuweilen einen etwas zerfahrenen Eindruck. Vor einer weiteren Geburt hätte sie große Angst, einesteils, weil sie bei früheren Geburten große Blutverluste erlitten hatte, von denen sie sich nur langsam erholte, und andernteils wegen der Gefahr eines Wiederaufflackerns einer Psychose.
Wir haben es gerade gehört, Martha S. hat diesen Eingriff deutlich zugestimmt. Zumindest in Bezug auf die Abtreibung kommt das hier ganz klar über.
Ja, im ersten Moment hat mich das ein bisschen beruhigt, aber was mir dann doch wieder ein ungutes Gefühl gegeben hat, ist, dass dann ein paar Monate später das Thema wieder in Halluzinationen und Angstzuständen von ihr auftaucht. Dann macht sie recht deutlich Anspielungen auf die Abtreibung und schreit zum Beispiel nach ihrem Kind.
Und sie hat ja daheim eben auch schon zwei Kinder. Was weiß man über die und wie geht es der Familie daheim?
Es gibt verschiedene Einträge dazu, wo sich die Kinder gerade aufhalten und wer sie betreut. Sie müssen ziemlich direkt nach dem ersten Eintritt von der Martha S. in einem Kinderheim unterbracht worden sein. Der Vater scheint nicht in der Lage zu sein, sich allein zu kümmern. Wir wissen diesbezüglich nur, dass er immer sehr viel geschafft hat. Die Familie hat auch immer sehr wenig Geld gehabt. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir da in Kriegszeiten sind. Und darum muss der Mann dann auch immer wieder einrücken und irgendwann ist die Familie so verschuldet, dass sogar die Wohnung geräumt wird. Manchmal sind Kinder auch bei den Grosseltern. Wo die Martha S. dann einmal zwischen dem Aufenthalt in der Klinik wieder daheim ist, nimmt sie die beiden Buben manchmal auch wieder zu sich.
Das klingt sehr prekär. Das klingt, als hätte sie es gar nicht einfach gehabt, dunkt es mich.
Das kann man wohl so sagen, ja. Man kann sich nicht wirklich vorstellen, wie die Martha S. ihre Betreuung überhaupt hat können übernehmen, wenn man da denkt, wie oft sie in der Klinik war und wie schwer ihre Krankheit ist. Es gibt auch Hinweise darauf, dass sie da manchmal vielleicht wirklich auch Grenzen überschritten hat. Einmal meldet sich nämlich eine Mitarbeiterin von einem Ferienort, dass sie den Buben gegenüber handgreiflich geworden sei. Daraufhin macht die städtische Fürsorge dann Kontrollbesuche bei ihnen zuhause. Dort fällt dann aber nichts Negatives auf. Und es gibt auch später noch Probleme daheim. Der eine Sohn, der wird irgendwann in der Schule beim Klauen verwünscht. Und daraufhin bietet man Martha S. auf für ein Gespräch. Dort benimmt sie sich aber selber so auffällig, dass die Lehrperson sie bei der Friedmatt anmeldet. Das wird dann ihre sechste Klinikaufenthalt.
2. Juni 1945. Erst um fast 21 Uhr erscheint aber die Patientin, eine äußerst magere und wie ein Maschinengewehr redende Frau, die hochgradig aufgezogen ist. Trotzdem sie betont, dass da sie seit Wochen nichts schlief und sehr stark Kopfweh habe, möge sie heute Abend nicht mehr reden, redet sie unablässig und wie ein Buch. Mit dem Mann halte sie es nicht mehr aus. Sie kann nicht sagen, was der Grund ist, es sei einfach alles, es sei nicht mit ihm. Sie verlangt zum Schlafen eine Spritze, da sie im Magen keine Mittel mehr ertrage. Ferner klagt sie über ihre Sorgen der letzten Zeit. Besonders schwer macht ihr, dass der jüngere, 8,5-jährige Knabe lügt und stiehlt. Daheim stahl er schon oft Geld. Jetzt neuerdings hat er Kameraden verschiedene Dinge, einem zum Beispiel die Turnschuhe entwendet, was sie durch ein Schreiben des Lehrers, das sie mir zeigt, beweist. Er ist jetzt bei den Großeltern, soll aber wahrscheinlich in einem Erziehungsheim versorgt werden. Geht mit S ohne weiteres nach E1.
In der Familie geht also einiges schief. Was kannst du uns noch über die Ehe erzählen? Der Mann scheint ja jetzt irgendwie wieder völlig abwesend zu sein.
Der Ehemann kümmert sich recht wenig um seine kranke Frau und die Kinder sind offenbar auch nie bei ihm allein. Das fällt den Leuten in der Friedmatt auch auf. Die Ehe ist aber noch durch etwas anderes belastet. Der Mann hat nämlich ziemlich Streit mit der Mutter von Martha S. und darunter leidet die sehr.
5. Oktober 1938. Schon damals, bei dem ersten Besuch ihrer Mutter in Basel, seien die beiden gar nicht mehr miteinander ausgekommen, sodass nach 3 Tagen Frau W. das Haus unter Protest verlassen habe. Die Schwierigkeiten seien im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Mutter, die ein sehr lebhaftes und energisches Wesen zur Schau trägt, immer wieder sich darüber beklagte und die Patientin darauf aufmerksam machte, dass ihr Mann gleichgültig lahmarschig sei. Daher es sich diese ständigen Vorwürfe nicht gefallen lassen wollte, so kam es natürlich zum Krach. Im Laufe des hiesigen Aufenthaltes der Patientin fiel auch uns auf, dass sich ihr Mann anscheinend wenig um sie kümmerte.
Jetzt haben wir gerade das Zitat gehört, da ist mir aufgefallen, dass ich das Wort lahmarschig sicher seit 20 Jahren nicht mehr gehört, oder?
Ja, es ist tatsächlich auch in den Akten ein bisschen falsch geschrieben gewesen. Ich musste zuerst ein paar Mal lesen, um sicher zu sein, dass das gemeint ist. Also ich glaube, die Person, die das aufgeschrieben hat, protokolliert hat, hat zuerst auch nicht genau gewusst, ob das so stimmt.
Also es wirkt aber auf jeden Fall so, als wäre die Mutter von der Martha S. und der Martha S. ihre Ehemann sehr verstritten, weil eben sich der Ehemann sich offenbar nicht so gut kümmert.
Ja, es ist nicht ganz so einfach, weil in Bezug auf das fehlende Interesse vom Mann gegenüber der Frau, die krank ist, vermerken dann die Leute in der Psychiatrie durchaus auch, dass sie glauben, dass es mehr eine Unbeholfenheit ist und nicht Gleichgültigkeit. Und umgekehrt, die Mutter von Martha S., die kommt wirklich auch nicht so gut weg aus der Sicht der Fachleute in der Psychiatrie. Sie wird als sehr grob und unangenehm beschrieben. Ich habe da ehrlich gesagt am Anfang auch ziemlich müssen lachen, als ich das gesehen habe im Protokoll. Das heisst nämlich, sie sei in der Klinik mit einem herausfordernden Tirolerhut auftreten. Also ich habe mich da gefragt, vielleicht verstecken sich in dieser Beschreibung auch Vorurteile gegenüber Österreicherinnen, weil die Mutter, die wohnt zu dieser Zeit immer noch in Innsbruck. Sie ist eigentlich nur angereist, um die Tochter zu pflegen. Also der Tirolerhut dünkt mich da schon sehr spezifisch. Nur eigentlich möchte die Tochter die Pflege von der Mutter überhaupt nicht, auch weil es eben die Konflikte mit dem Ehemann gibt. Und die Mutter ist tatsächlich auch sehr invasiv, so wie das beschrieben ist. Es wird dann auch noch erwähnt, dass die Mutter den Mann zum Beispiel auch damit provoziere, dass sie ihm in ihrer ungenierten Art, heisst, vom Hitler vorschwärme und sie grüßt ihn auch öffentlich mit Heil Hitler. Und wir reden da vom Jahr 1938. Also ich finde, spätestens zu diesem Zeitpunkt wirken beide ziemlich unsympathisch, oder?
Ja, und besonders auch die Mutter hat alle Sympathien, die ich aufgebaut habe, seit dem herausfordernden Tiroler-Hut hat sie sich endgültig wieder verspielt. Yeah.
Ja, genau, es ist ein spannender Kontrast auch, oder? Es ist dann tatsächlich auch so, dass die Ärztinnen die Mutter zur Abreise bewegen. Sie sagen ihr, dass sie das Ehepaar in Ruhe lassen müssen. Und das macht sie dann offenbar auch, weil kurz darauf entlädt Martha S. aus der Klinik in einem besseren Zustand.
Jetzt wissen wir aber, dass es nicht lange gut geht, bis die Krankheit wieder zurückkommt. Aber die Martha S. kommt ja in einer Zeit in die Psychiatrie, wo es so etwas wie einen richtig gehenden Boom gibt von neuen Therapiemethoden. Was probiert man bei ihr?
Sie kommt 1937 das erste Mal und 1966 das letzte Mal in die Klinik. Und dazwischen passiert tatsächlich therapiemässig sehr, sehr viel in der Psychiatrie. Und Martha S. kriegt eigentlich die ganze Palette an Therapien, die man in den Krankheiten aus dem Bereich Schizophrenie kennt hat. Man sieht in dieser Krankengeschichte darum wirklich die Entwicklung von diesen Therapien über die Zeit. Man macht bei ihr zuerst mal serienweise Schocktherapien mit Cardiazol. Von dem haben wir ja auch schon in der letzten Folge gehört. Oder auch mit Insulin oder Elektroschocks. Zudem versucht man es mit Schlaftherapie und verschiedenen Medikamenten. Zuerst mit Beruhigungs- und Schlafmitteln und irgendwann dann in den 50er Jahren auch mit dem ersten antipsychotischen Medikament, einem berühmten Largactil.
Das sind jetzt ganz viele Fachbegriffe gewesen. Etwas davon ist mir sofort geblieben. Was ist eine Schlaftherapie und wer kann mir die verschreiben?
Ja, du bist tatsächlich nicht der Erste, der das sagt, aber du wärst der Erste, der das immer noch möchte, nachdem man weiss, was das bedeutet. Bei der Schlaftherapie versetzt man jemanden nämlich mit starken Medikamenten über Tage und sogar Wochen möglichst in einen durchgehenden Tiefschlaf. Also das heisst, die Ernährung und die ganze körperliche Versorgung, die ganze Pflege muss man machen lassen. Das heisst, es gibt regelmäßige Einläufe, es gibt Magensonden, man muss die Patientinnen ständig umlagern, sie waschen, pudern. Und das alles auch minutiös dokumentieren. Also man schreibt zum Beispiel dann auch die tägliche Nahrungs- und auch Ausscheidungsmenge auf, weil der Zustand wirklich auch ein grosses Risiko birgt.
Okay, du hast mir überredet, ich will das nicht mehr. Ich glaube, ich belasse wirklich bei meinem wöchentlichen Sonntagsausschlafen.
Ja, es ist auch, also auch die Idee dahinter, die ist auch nicht so romantisch, weil man hat eigentlich beabsichtigt, zum PatientInnen durch den langen Schlafzustand in so einen Schwächezustand zu bringen, dass sie danach dann zugänglicher für Psychotherapie sind und sich insgesamt beruhigen. Also auch das ist nicht ganz so romantisch, wie man zuerst vielleicht meint.
Und du weißt, was für eine Frage jetzt von mir kommt. Wie immer bei solchen Sachen frage ich, hat es funktioniert?
Und ich muss wie fast immer gleich antworten mit «nicht wirklich». Bei der Martha S. haben eigentlich nur zwei Therapien einen Effekt gehabt. Das kann man so zusammenfassen. Zum einen ist das die Schocktherapie mit Insulin. Von diesem Thema haben wir sie auch schon in der letzten Folge gehabt.
Genau, da haben wir es in der letzten Folge mit dem David S. schon davon gehabt. Man hat bei ihm mit Cardiazol geschafft und da haben wir jetzt einfach mit Insulin den Schockzustand ausgelöst, weil man glaubt hat, dass das bei diesen schizophrenen Symptomen helfen kann.
Das ist das Prinzip, ja. Man hat den PatientInnen Insulin gespritzt und die sind dann je nach Dosierung in ein Unterzuckerungskoma gefallen und dort kann es dann auch zu Krampfanfällen kommen. Um sie dann wieder aus dem Koma rauszuholen, hat man sie mit Zuckerlösung sondiert, also die direkt über die Nase in den Magen laufen.
Und dann wieder Gretchenfrage voraus. Hat das bei der Martha S. geholfen?
Ja, tatsächlich am ehesten. Man muss aber auch sagen, das ist typisch für die Schocktherapie. Der Effekt, der positive, der ist relativ kurzlebig gewesen. Aber mit Blick auf den doch sehr schlimmen Zustand von der Martha S. hat man offenbar auch die kurze Besserung lohnenswert gefunden. Auch die Insulintherapie ist aber durchaus risikoreich gewesen. Und da wird es bei der Martha S. einmal auch richtig gefährlich.
16. Oktober 1937. Schwerer Zwischenfall in der Insulinkur. Nach einer Stunde Koma trotz aller üblichen Maßnahmen nicht erwacht. Heftige Streckkrämpfe, Opisthotonos. Zeitweise völlig reaktionslos. Stark zyanotisch, Kreislauf kollabiert. Atmung über 40. Näheres siehe Insulinheft. kam nach etwa 4 Stunden aus diesem bedrohlichen Zustand heraus und erwachte etwa 2 Stunden später so weit, dass ihr etwas Flüssigkeit eingegeben werden konnte.
Das tönt wirklich heftig und gefährlich. Jetzt hast du vorher noch von etwas Zweitem geredet, das geholfen hat.
Am allerbesten hat das Medikament Largactil geholfen. Das ist allerdings erst 1953 auf den Markt gekommen, als erstes Psychopharmakon.
Also ein Psychopharmakon, das eben gezielt gegen psychotische Zustände wirkt. Das ist eine ziemliche Sensation, denke ich. Wie ist das bei ihr abgelaufen?
Bei Martha S. hat man im Juli 1953 mit der Therapie mit Largactil angefangen und das hat dann auch sehr schnell zu einer Besserung geführt. Sie hat dann zum Beispiel im Aufenthaltsraum können sein mit anderen, das war so vorher nicht möglich gewesen. Und sie ist auch insgesamt ruhiger geworden und hat weniger psychotische Symptome gezeigt. Irgendwann geht es ihr dann so gut mit dem Medikament, dass man sie entlässt und ihr das Largactil mitgibt. Sie hat dann also eine Art ambulante Behandlung und muss einfach noch zur Kontrolle kommen.
Das klingt ja eigentlich jetzt wirklich einmal wie ein kleines Wundermittel. Bleibt sie mit dem Medikament gesund?
So einfach ist es leider nicht. Nach 4 ruhigen Jahren zu Hause setzt Martha S. das Medikament ab, weil sie meint, gesund zu sein, und hat dann einen Rückfall. Das ist im Jahr 1958. Es kommt dann noch zu mehreren Rückfällen, wo sie wieder in die Klinik eintreten muss.
Und wir wissen, dass Martha S. im Jahr 1966 eben das letzte Mal in die Klinik eintritt. Was passiert denn mit ihr und wie endet diese Fallgeschichte?
Auch diese Geschichte endet leider mit dem Tod der Patientin. Sie ist im Tram gestürzt und kommt dann wieder in die Psychiatrie, weil sie psychisch und physisch wieder in einem sehr, sehr schlechten Zustand ist. Sie stirbt letztlich im August 1967, dann nach Kreislaufversagen wegen einer Thrombose im Unterschenkel. Sie ist damals 57 und hat eine rund 30-jährige Krankheitsgeschichte hinter sich.
So endet also die Geschichte von der Martha S. Und ich würde jetzt gerne an dieser Stelle von dir wissen, was bleibt dir von dieser Folge? Was bleibt dir von der Martha S.?
Mir bleibt sehr viel zu dem Thema Geburt und psychische Erkrankung. Ich habe heute wirklich viel gelernt von dir, was Psychose anbelangt, die man auch haben kann nach einer Geburt. Das habe ich so in diesem Ausmaß nicht gewusst und finde es sehr eindrücklich. Auch ein bisschen bedrückend tatsächlich, ein bisschen beängstigend. Was nimmst du mit von heute, Micha?
Ganz langweiligerweise muss ich mich da in einem grossen Teil anschließen. Ich finde auch das Ganze rund um die Geburt und um die Psychose und die Wochenbettpsychose, das finde ich sehr bedrückend und auch spannend, weil da habe ich das Gefühl, reden wir irgendwie nicht so viel darüber in unserer Gesellschaft. Und andererseits finde ich es in diesen Fallgeschichten immer wieder spannend, dass immer wieder Momente gibt in diesen Akten, wo man auch einfach herzhaft muss lachen, zum Beispiel eben mit dem herausfordernden Tiroler Hut. Genau, es war ein sehr bildhafter Fall gewesen, wieder mal. Yeah.
Genau. Bald schon reden wir über den nächsten Fall. Um was geht es dort?
In der heutigen Folge haben wir ja über eine Frau geredet, über Martha S., die sehr, sehr viele Mal in Psychiatrie kommt. Und in der 7. Folge, wo die nächste ist, reden wir über die Minna Z. Und das ist eine Frau, wo nur ein einziges Mal in die Psychiatrie kommt. Sie geht dafür nicht mehr raus. Und wir kommen hier in diesem Podcast auch ein erstes Mal auf das Thema Lobotomie und Leukotomie zu sprechen. Also auf das Entfernen von gewissen Arealen im Gehirn. Und wir sagen dann auch, wie häufig das in Basel gemacht worden ist. Oder eben nicht. Sind also darum unbedingt wieder dabei für Folge 7 von diesem Podcast. Das wird auf jeden Fall spannend. Jetzt bleibt mir nur noch übrig, dich, Katja, und unsere ZuhörerInnen zu verabschieden. Vielen, vielen Dank, hast du den Fall vorbereitet und danke an alle da draussen, die uns zuhören.
Danke vielmals, tschüss miteinander. We'll be right back.
Der Podcast «Verrückt normal» ist eine Produktion vom Historischen Museum Basel. Hosts, das sind wir, Katja Lehmann und Micha Gasser. Autorin und Co-Produzentin ist Katja Lehmann. Co-Produzent und verantwortlich für die Postproduktion bin ich, Micha Gasser. Das Sounddesign von diesem Podcast kommt von JJ Löw, Sprecher ist der Philipp Steck. Dieser Podcast erscheint im Rahmen der Sonderausstellung «Verrückt normal – Geschichte der Psychiatrie in Basel», die in der Barfüsserkirche zu sehen ist, von September 2024 bis Juni 2025. Diese Ausstellung ist kuratiert worden von Gudrun Piller, Daniel Sutter und Katja Rehmann.